Tja, so erstmal herzlich willkommen zu der Vorlesung. Wir fangen zwar noch nicht gleich an, in 5 Minuten erst, aber ich möchte Sie trotzdem schon mal herzlich willkommen heißen. Und wie Sie sehen, wird die Vorlesung noch mitgeschnitten und ins Netz gestellt. Das heißt, wenn Sie krank sind oder noch mal etwas genauer noch mal anhören wollen, können Sie direkt ins Internet gehen und dort sich das Video ansehen. Die URL davon kommt noch auf die Homepage der Vorlesung. Sie wissen, die Vorlesung hat eine Homepage, auf die Sie gucken können, auf die Sie sich Material runterladen können. Und eine zweite Homepage für die Übungen, wo Sie auch die Übungsblätter runterladen können und alle wichtigen Termine noch wiederfinden können. Wichtig ist auch, dass das Skript dort zu finden ist. Das heißt, Sie können vom Skript her auf alle Fälle alles nachlesen, was hier gesprochen wird. Das Skript ist eine erweiterte Form eines Buches, was ich mal geschrieben hatte vor Jahren, aber das Buch ist inzwischen nicht mehr wieder aufgelegt. Der Interessentenkreis ist relativ klein dafür. Dafür hängt das Skript jetzt kostenlos im Netz und es wird laufend aktualisiert und verbessert. Also von daher haben Sie sozusagen die aktuelle Buchversion ist im Netz drin. Bei allem, was ich erzähle, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie sagen, oh, das kann doch nicht stimmen, sagen Sie es mir, dann kann ich versuchen, alles zu verbessern, sowohl die Vorlesung als auch das Skript, als auch Übungsaufgaben oder Ähnliches. Diese ganze Vorlesung ist, und jetzt können wir vorsichtig mal anfangen, rein mit der Organisation. Die Vorlesung gliedert sich in 2 verschiedene Teile. Wie Sie sehen, gibt es den heutigen Teil, den Sie sicher auch schon gefunden haben. Entschuldigung, so. Das ist die Einführung in das ganze Themengebiet. Die ist immer dienstags und die Übungen dazu sind Donnerstag 12 bis 13 Uhr. Und das ist sowohl für Bachelor als auch für Master gleich. Und für Master vorgesehen ist noch die Theorie, die dann in eine zweite Vorlesung gegliedert ist, ausgegliedert ist sozusagen. Das heißt, für alle Leute, die sich mehr für die Hintergründe interessieren, für tiefere Gedanken, die werden Sie hier wiederfinden. Und alle Leute, die erstmal nur ein Rezept haben wollen, um zu wissen, wie gehe ich damit um, was für Möglichkeiten und Fähigkeiten hat das Ganze, das ist diese Vorlesung vorgesehen. Also Vertiefung hier und hier die Einführung für beide. Die Interessen dürften unterschiedlich sein. Mich würde interessieren, wer von Ihnen macht denn nur die Einführung? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wer macht noch zusätzlich AS2 oder nur AS2? Immerhin 3 Interessenten. Okay. Gut. Sie sehen, es sind wesentlich weniger Interessenten für diesen Teil. Das bedeutet, wir können dann in den kleineren Hörsaal gehen, SR9, da drüben. Da ist das nicht mehr so groß, ist etwas intimer und man kann konkreter auf jede Frage eingehen, die gestellt wird. Hier auch, aber da noch besonders. Gut, die Übungen, die stattfinden, sind für beide zusammen und am Anfang startet es mit den Übungen für AS1, danach für AS2. Ihr betreuender Tutor ist der Markus Hildebrand. Hildebrand, bitte kurz zeigen. Ansprechpartner und wenn irgendwelche Probleme sind, er kann man direkt ansprechen, aber mich natürlich auch. Ich bin ja in der Vorlesung immer erreichbar, kein Problem. Es gibt ein gemeinsames Übungsblatt, das ist in 2 Teile unterteilt. Es wird dienstags ausgegeben und dann abgegeben, wieder eine Woche später. Sie haben also eine Woche Zeit zum Bearbeiten. Ich schließe mal kurz die Tür. So. Dann wird es etwas ruhiger. Eine Woche Zeit zum Bearbeiten, in denen Sie das Ganze eintippen und damit der Tutor es besser lesen kann, sind die Abgaben per E-Mail. Das heißt, dass Sie das eintippen und damit schon für ihn nachvollziehbar machen. Er wird es dann ausdrucken und seine Kommentare ranschreiben und Ihnen dann in die Hand zurückgeben, sodass Sie dann wissen, was verbessert werden kann. Gut, Besprechung ist immer donnerstags. Sie sehen zuerst von dem ersten Teil und dem zweiten. Beides ist auf einem gemeinsamen Übungsblatt untergebracht, allerdings optisch in zwei Teile unterteilt, weil es formal auch zwei verschiedene Module sind, die da abgelegt werden können. Also aus prüfungstechnisch muss man saubere Trennungen machen. Gibt es Fragen dazu, zur Organisation? Gar keine Fragen. Alles klitzeklar. Gut, da würde ich noch mal umgekehrt fragen. Ja, Sie haben noch einen. Die Übungsblätter werden dann ausgegeben, wenn der Stoff behandelt wurde, den man üben soll. Da heute zwar Stoff anfällt, aber am Donnerstag auch und das Ganze erst danach ausgegeben wird, ist nächste Dienstag das Übungsblatt drin. Also am Dienstag wird es ausgegeben, ins Netz gehängt und Sie eine Woche später geben Sie es sozusagen dann ab. Und Donnerstag wird dann besprochen, was Sie Dienstag abgegeben haben. So dass es alle Chancen haben, erstmal zu hören, Fragen zu stellen und dann die entsprechenden Aufgaben dazu zu machen. In der Bibliothek gibt es verschiedenes Material, also Bücher dazu, die Sie reingucken können. Teilweise kann man sie entleihen, teilweise sind sie nur einmal vorhanden, also als Handapparat. Da können Sie nachgucken, nochmal nachlesen und wenn es nicht klar geworden ist, vielleicht eine andere Version davon sozusagen gehen. Gut. Meine Frage an Sie, der Modulabschluss hat eine Prüfung. Wer von Ihnen würde gerne diese Prüfung machen? Oder es gibt doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 12. Gut, bei 12 Leuten, da lohnt es sich auch eine Klausur zu schreiben, sonst hätte ich eine mündliche Prüfung gemacht. Machen wir eine Klausur, das ist das Einfachste. Und dann wissen Sie es schon mal. Für eine Klausur können Sie davon ausgehen, die Übungsaufgaben sind eine hervorragende Vorbereitung. Wenn Sie Übungsaufgaben können, dann können Sie auch die Klausur. Denn die Klausur wird sich danach richten, was geübt worden ist. Man kann nicht das abfragen, was nicht geübt wurde. Okay, also der Stoff der gesamten Vorlesung setzt sich zusammen aus der Schnittmenge. Schnittmenge zwischen dem, was auf den Folien ist, die Folien können Sie im Netz rausziehen, was ich also erzähle konkret, Vorlesung, und dem, was im Skript drin steht. Ich kann nur die Schnittmenge fragen, weil Sie müssen es ja irgendwo nachlesen können, zum einen erklären und zum anderen muss es aber auch besprochen worden sein. Insofern ist es die Schnittmenge. Davon können Sie ausgehen, der Stoff ist relevant. Gut, gibt es noch Fragen zu dem? Ja. Donnerstag wird ebenfalls aufgenommen. Also die Gesamtvorlesung ist geplant, weil eigentlich ist es eine Vorlesung, die war monolithisch, aber es hat sich gezeigt, dass manche Leute mit der Theorie nicht so viel anfangen können und deshalb habe ich sie abgetrennt. Ich sagte, okay, da muss man einen Nerv dafür haben und trotzdem soll niemand gehindert werden, auch ein paar Erkenntnisse vorher zu gewinnen. Weitere Fragen? Ja?
Sind das dann, wenn es zwei getrennte Vorlesungen sind, sind es auch zwei getrennte Prüfungen oder wird die Prüfung zusammengefasst?
Die Prüfung wird zusammengefasst, aber in zwei verschiedene Teile. Das heißt, auch in der Klausur gibt es zwei Teile, AS1 und AS2. Und im zweiten Teil sind natürlich schwerere Aufgaben drin, die sich auf das beziehen, was man da geübt hat und was da eingeführt worden ist. Und die im ersten Teil nur das, was halt die Vorlesung vorher gebracht hat. Also es wird versucht, doppelgleisig zu fahren, aber trotzdem eine Einheit zu bilden. Das heißt, wenn jemand sowohl die Einführung als auch das Weiterführende hören will, sollte es für ihn ein Stück sein, ein monolithisches Stück und nicht zu stark getrennt. Okay, also das ist jetzt eine Gratwanderung zwischen zwei. Ich hoffe, ich schaffe es einigermaßen, dass also nicht jeder zufrieden ist. Gut, weitere Fragen noch? Keine weiteren Fragen. Dann sollte ich Ihnen vielleicht was sagen, wie diese Vorlesung überhaupt einzuordnen ist, damit Sie von Anfang an ungefähr einen Überblick bekommen. Diese Vorlesung hat verschiedene Mechanismen drin. Und diese Mechanismen sind gar nicht mal so unterschiedlich zu dem, was Sie beispielsweise bei Herrn Ramisch hören können über Machine Learning. Hier vorne ist noch Platz. Kommen Sie. Fragt sich, wodurch unterscheidet sich diese Vorlesung von Machine Learning? Nun, Maschinenlernen und adaptive Systeme ist vom Semantischen her sehr, sehr ähnlich. Beide versuchen, Computern beizubringen, zu denken, ganz pauschal gesagt. Dass Computer noch nicht intelligent sind, noch nicht denken können, wissen wir alle, aber der Versuch ist da und die Richtung ist da. Die Frage ist nur, wodurch unterscheiden die sich? Nun, die adaptiven Systeme, so wie ich sie lehre, kann man auch umschreiben mit neuronalen Netzen und Lernmechanismen. Und die beschäftigen sich mit vielen, vielen kleinen Einheiten, parallel, ähnlich wie unser Gehirn funktioniert. Machine Learning dagegen beschäftigt sich mit Algorithmen, die zentral ablaufen in einer Maschine. Die müssen nicht verteilt sein. In anderen Worten, ein richtiger Algorithmus von adaptiven Systemen oder konkret von neuronalen Netzen, den kann man parallelisieren auf viele kleine Einheiten. Der kann ein Hardware parallel ablaufen. Dagegen Machine Learning ist meist ein sequentieller Ablauf, ein sequentieller Algorithmus und kein paralleler. Und den kann man deshalb nicht so einfach parallelisieren. Das ist ein wichtiger Unterschied von beiden. Die Mechanismen, die ich Ihnen erzähle, sind teilweise Modelle für das, was man im Gehirn wiederfindet und was man bei Patienten wiederfindet und versucht, das damit zu erklären. Deshalb sind sie auch für die experimentelle Psychologie gut geeignet. Aber ich will Ihnen mal etwas konkreter sagen, worum es überhaupt geht. Was für Themen stelle ich Ihnen vor? Nun, Einführung Grundlagen, das haben wir heute. Danach geht es weiter mit einem wichtigen Thema, nämlich Lernen und Klassifizieren. Wir sind gute Mustererkennungsautomaten. Wir können super Muster erkennen, aber, und deshalb, das bedeutet konkret, klassifizieren. Das können wir lernen. Aber wir sind unheimlich schlecht da drin, beispielsweise Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Wir verschätzen uns total. Und der Erfolg von der Klassenlotterie oder von Hessen oder von Spielbanken und sowas beruht darauf, dass die Leute einfach keine Wahrscheinlichkeiten abschätzen können und deshalb illusorische Ideen haben von ihren Chancen. Wenn ich einen Einsatz habe für eine Chance von 1 zu 7 Millionen, einen Jackpot zu gewinnen, dann kann ich das vergessen, dann spare ich mir das Geld und kaufe mir eine Tüte Bonbons, da habe ich mehr von, als darauf zu wetten, dass ich mal den Jackpot gewinne. Also die Menschen haben eine Hoffnung, Emotionen und die gehen über ein archaisches System, was wir besitzen und die höheren Funktionen, die dann nachgeschaltet sind, werden meistens ausgeschaltet dann von diesen Emotionen. Und der Trick besteht darin, dass sie es gar nicht merken. Das heißt, dass ihre Ratio von den Emotionen beherrscht wird und sie wissen es gar nicht. Sie merken nicht und zweckrationalisieren dann ihre Entscheidung. Es könnte ja sein, dass sie doch noch den Jackpot gewinnen. Okay, also das zu der Frage. Nun, diese Leistungen lernen, klassifizieren, wie kann man die formalisieren, dass ein Computer sie auch kann? Das ist der Inhalt davon. Wie kann man das konkret machen? Nun, dazu muss man erstmal sowas wie Merkmale aufstellen und die kann man in einfacher mathematischer Weise miteinander verbinden und das ist dieser Abschnitt, lineare Transformation. Das ist sehr, linear ist nicht doll, aber damit kann man erstaunlich viel machen und das versuche ich Ihnen zu zeigen. Dann gibt es noch etwas Interessanteres, was darüber hinausgeht, nämlich nicht-lineare Wechselwirkung, lokale Wechselwirkung, konkurrentes Lernen. Das ist ein Kapitel, was eigentlich gar nicht so einfach ist, weil schon die Physik gemerkt hat, dass das Mehrkörperproblem, also gegeben drei Körper, die haben jeweils Gravitation oder Abstoßungskräfte, beeinflussen sich gegenseitig. Man beschreibe die Wegzeit von diesen drei Körpern. Das Problem ist allgemein gar nicht lösbar. Das gibt so viele kleinste Störungen, schaffen es schon, das gesamte dynamische System zu verändern, dass es in dieser Form analytisch sehr schwer zu behandeln, beziehungsweise gar nicht. Und alle Dinge, wo sie sich gegenseitig beeinflussen, sei es nun Menschen, Teilchen oder sonst was, die sind analytisch furchtbar schwer deshalb zu fassen. Trotzdem versuchen wir, lokale Wechselwirkungen zwischen so kleinen Einheiten einzufangen. Und da gibt es ein paar Schemata, wie da sowas funktionieren kann. Hier lernen wir Netze kennen, adaptive Systeme, die können ganz gut lernen. Es gibt inzwischen neuere Versionen, die nicht ganz so biologisch motivierbar sind, die aber auch sehr gut lernen können. Die haben deshalb nochmal ein eigenes Kapitel. Und dann erzähle ich Ihnen noch etwas, ein bisschen als rausschauend, über Fuzzy-Systeme. Konkret, heutzutage, wo also auch schon Waschmaschinen Fuzzy-Systeme drin haben, sollte man eigentlich wissen, was das eigentlich ist, wie das funktioniert. Es ist relativ harmlos, es stellt sich raus, es ist eine Spezialversion von dem, was man vorher kennengelernt hat. Und das ist eine Spezialversion von dem, was wir noch da kennen. Also im Prinzip hängt alles zusammen und deshalb lohnt sich das nochmal anzugucken. Unabhängig davon gibt es eine Methode, die man immer dann anwenden kann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Weil man absolut keine Ahnung hat, wie das funktionieren könnte. Und das sind die evolutionären Algorithmen. Ursprünglich gab es eine Entwicklung in Europa, auch in Deutschland, evolutionäre Algorithmen, die gefunden wurden. Und in den USA, da wurden sie genetische Algorithmen genannt. Hier war es Holland und hier war es Schwefel beispielsweise oder andere Leute, kommen wir später drauf, die haben sich alle vereinigt zu einem einheitlichen Ansatz. Und dieser Ansatz, wie gesagt, da muss man nur eine Form reinstecken, ohne zu wissen, was eigentlich rauskommen will. Und man kriegt was raus. Erstaunliche Dinge kriegt man raus, die man so gar nicht analytisch gefunden hätte. Alles, was zu schwer zu berechnen ist, wird meist mit solchen Ansätzen dann gemacht. Alles, was man mathematisch nicht durchblickt, da kann man das ansetzen. Insofern ist es ganz gut, mal so eine Methode kennenzulernen. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch neuere Dinge vorstellen. Schwarmalgorithmen. Nicht erst seitdem die Piratenpartei sagt, dass mit ihren Schwarmalgorithmen eine höhere Form von politischer Intelligenz gefunden werden soll, ist das durchaus ein interessantes Thema. Es gibt ein paar Algorithmen, die darauf beruhen und die werde ich Ihnen zeigen, sodass Sie einen gewissen Eindruck, ein Gefühl dafür bekommen, was Schwarmalgorithmen eigentlich sind und wie die funktionieren und wie man da so denkt mit diesen Dingen. Das war sozusagen eine Übersicht über das, was ich Ihnen erzählen möchte, was Gegenstand dieser Vorlesung ist. Gibt es Fragen dazu? Alles klar, ich habe jetzt nicht viel erzählt, ich habe Ihnen nur alle möglichen Ankündigungen gemacht. Hoffentlich etwas den Mund wässrig, aber ich habe Ihnen nichts Konkretes gesagt. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den konkreteren Dingen. Das war also, sagen wir mal, Vorschau. Adaptive Systeme. Nun, dazu muss man wissen, dass adaptive Systeme einen Kontext haben. Und ich will mal zeigen, was ich konkret als nicht machen werde. Das sind alle Arten von adaptiven Systemen, die so existieren. Das möchte ich gerne machen. Wir haben ein Vorbild Gehirn. Und das Gehirn hat konkrete Neuronennetze drin. Und diese Art von Netzen, die möchte ich gerne mit neuronalen Netzen versuchen zu modellieren. So ein bisschen in Richtung Gehirntheorie. Und da gibt es natürlich auch entsprechend andere Modelle, die in die gleiche Richtung gehen, die aber ein bisschen anders funktionieren. Kognitive Modelle der Experimentalpsychologen. Die interessieren sich auch sehr für Neuronetze. Viele Artikel, die in psychologischen Zeitschriften erscheinen, machen das mit Hilfe von neuronalen Netzen, argumentieren damit, dass man das lernen kann. Viele Dinge, die auch psychologisch nur greifbar sind und schwer quantitativ, die kann man mit solchen neuronalen Netzen lernen. Kommen noch auf Anwendung. Unabhängig davon gibt es biologische Systeme, die auch adaptiv sind. Evolutionäre Systeme, da erzähle ich ein bisschen was drüber. Oder Selbstorganisationen im molekulargenetischen System, die erzähle ich nicht. Das sind alles Themen, die außerhalb sind. Soziale Systeme ist auch nicht Gegenstand. Es gibt hochinteressante Dinge von sozialen Selbstordnungsmechanismen, wo Algorithmen existieren, Gruppenprozesse, Dynamiken, erzähle ich alles nicht. Das ist alles ein Extrathema. Physikalische Systeme können adaptiv sein mit Synergieeffekten. Der Haken hat da das Wort Synergie geprägt. Heutzutage ist alles Synergie und gerade in Unternehmen, die damit nur umschreiben wollen, dass sie Leute entlassen und dann darüber über Synergie erreden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, Missbrauch des Wortes. Synergieeffekte sind immer dann vorhanden, wenn einfache Mechanismen so zusammengreifen, dass etwas qualitativ Neues entsteht, was vorher in keinem der kleinen Mechanismen war. Ob das jetzt bei Entlassungen der Fall ist, wage ich zu bezweifeln. Technische Systeme, beispielsweise PID-Regler, Ingenieure kennen das. Alles adaptive Systeme. Adaptiv funktioniert da ganz gut, nur die behandle ich nicht. Das mache ich alles nicht. Also Sie sollten wissen, außer dem, was ich erzählen werde, gibt es noch jede Menge weitere adaptive Systeme, die auch so genannt werden, die aber nichts mit dem Stoff der Vorlesung zu tun haben. Okay, Fragen noch dazu? Wir konzentrieren uns also auf das hier mit Ausblick auf sowas, das Sie auch mal gesehen haben. Okay, gut, dann kommen wir ein bisschen tiefer rein in die Frage, was sind überhaupt adaptive Systeme? Nun, na ganz elementar angenommen, Sie haben eine Heizung, die heizt einen Raum. Und dann möchten Sie gerne diesen Raum, dass er eine bestimmte Temperatur hat. Nun, da gibt es normalerweise entsprechende Regler, konkret Absperrventile, die drehen Sie auf oder zu und dann wird der Heizkörper heißer oder kühler. Das ist sehr nett, aber das garantiert Ihnen nicht, dass Sie überhaupt in diesem Raum eine konstante Temperatur haben. Die Temperatur wird schwanken, je nachdem wie draußen das Wetter ist, ob es wärmer oder kälter ist. Aus diesem Grund gibt es schon lange Energiesparverordnung, die Vorgabe, Sie müssen einen Sensor einbauen und der muss regeln, dass die Heizung aufgedreht wird, wenn es kalt ist, abgedreht wird, wenn es warm ist. Das sind die Temperaturregler, die an allen Heizkörpern dran sind. Da ist der Sensor und die Regelung in einem einzigen Stück drin. Und die Vorgabe wird gemacht dadurch, dass Sie daran drehen an dem Rad. Da geben Sie vor, welche Temperatur eigentlich eingestellt werden soll. Das ist ein simples, adaptives Regelsystem. Und solche Sachen sind auch ingenieursmäßig lange bekannt, werden gemacht. Das Ganze hat aber nur einen Haken, wenn beispielsweise Sie etwas vorhersagen müssen. Wenn Sie jetzt die Heizung zudrehen müssen, weil in 2 Stunden es sehr warm werden wird. Das kann dieser Temperaturregler nicht vorhersehen, sondern der guckt immer nur, was jetzt ist und nicht, was in 2 Stunden sein wird. Obwohl die Heizung eine gewisse Trägheit hat. Diese Trägheitseffekte müssen Sie kennen, vorhersehen und Sie müssen das Ganze auch richtig einstellen, sodass das bereits dann ein Optimum erreicht, dass Sie nicht zu viel heizen, wenn es dann warm geworden ist, sondern vorher bereits abgedreht haben. Sowas gibt es nicht nur beim Heizen, auch beispielsweise bei anderen Fragestellungen, zum Beispiel bei Diabetesregelungen. Es gibt Leute, die haben Diabetes, die müssen Insulin spritzen. Die können erstmal als Sensor sich ein bisschen Blut rauszapfen und den Blutzuckergehalt messen und danach abschätzen, was sie dann reinspritzen. Und manche Leute machen das schon vorher, bevor sie essen, die entsprechende Menge abschätzen an Insulin, reinspritzen, sodass es dann wirkt, wenn sie essen und automatisch ihr Blutzucker einigermaßen konstant bleibt. Sie wissen, wenn der Blutzuckergehalt absinkt, dann können die Leute in Ohnmacht fallen. Das heißt also, wenn jemand umfällt in Ohnmacht, immer ein Stück Zucker in der Tasche und in den Mund schieben, damit die Unterzuckerung aufgehoben wird. Sonst können die dort sterben. Das Gehirn wird dann nicht mehr versorgt. Gut, das nebenbei. Wie kann man sowas automatisieren? Nicht, indem man einen industriellen PID-Regler einsetzt, denn das ist zu spät. Wir müssen vorhersehen, dass um diese Uhrzeit gegessen wird oder dass so und so viel, wenn jetzt gegessen wird, gebraucht wird. Und die Art und Weise der Verdauung von der Person und so weiter. Das heißt, man muss dieses Vorhersehen lernen, einbauen. Und da kommen wichtige lernende Systeme ins Spiel, die adaptiv versuchen, das vorherzusehen. Und das ist nicht mehr trivial, da gibt es dann die Algorithmen dafür. Grundsätzlich wird so etwas gemacht, indem man Beispiele hat, eine Trainingsphase. Das heißt, man trainiert die Systeme, indem man vorgibt und sagt, jetzt musst du so reagieren bei den Eingangsdaten. Und wenn die Eingangsdaten sich geändert haben, musst du jetzt aber so reagieren. Und dann wird das System das lernen, nicht nur abspeichern, sondern auch allgemein lernen. Und wenn es fertig trainiert ist, dann testet man es in der Testphase, indem man spezielle Muster oder spezielle Situationen nochmal auf Vorrat hat, hineingibt und sagt, und jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Und wenn es gut gelernt ist, dann wird es richtig reagieren. Und wenn es schlecht gelernt ist, schlecht. Und dann weiß man, wie gut das System eigentlich trainiert ist. Ob es ein neues Training braucht oder was auch immer die Ursachen sein können dafür. Es gibt zu solchen überwacht trainierten Systemen, wo ein Lehrer da ist, der sagt, das ist die Aufgabenlösung und jetzt lernt mal, diese Aufgabenlösung tatsächlich hinzukriegen, gibt es auch Systeme, wo das nicht der Fall ist. Das sind solche Systeme, bei denen nur Daten vorhanden sind und dann soll man aber selber lernen, aus den Daten richtig sich zu verhalten. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie einen Aufsatz schreiben und hier darunter steht 5. Sie wissen aber nicht, warum der 5 ist. Jetzt müssen Sie anfangen zu raten. Was könnte denn sein, dass der 5 ist? Und wenn Sie es richtig geraten haben und Ihr Verhalten verändern, dann werden Sie beim nächsten Aufsatz eine bessere Zensur bekommen. Haben Sie schlecht geraten, kriegen Sie eine schlechte Zensur. Und wenn Sie das 10-mal machen, dann merken Sie langsam, woran es liegen könnte und dann lernen Sie es. Das sind selbstlernende Systeme. Und aus meinen Beschreibungen sehen Sie, selbstlernende Systeme konvergieren nicht so gut. Die dauern länger, bis sie einigermaßen was gelernt haben. Aber sie brauchen keinen Lehrer. Das ist super. Wenn ein Lehrer da ist, dann geht es viel schneller. Der kann konkret sagen, woran es liegt, dann lernt man schneller. Deshalb, die Nützlichkeit von Lehrern sind nicht zu unterschätzen. Damit kommen sie viel, viel schneller ans Ziel. Wenn sie alles für sich selbst machen wollen, dann haben sie es Probleme, aber toll ist, wenn Sie ein System haben, was wirklich selbst lernen kann, gerade wenn kein Lehrer existiert. Niemand ist da, der Ihnen sagt, was Sie tun sollen. Und Sie schaffen es, selbst zu lernen, dann ist es sehr, sehr gut da. Und in unserem sozialen Lernen zum Beispiel ist es so, dass wir meistens selbst lernen. Wir lernen, ob unser Verhalten akzeptiert wird oder nicht. Aber sehr wenig sagt jemand, also du musst dich so besser verhalten und da musst du dich anders verhalten und dort so, das würden wir sofort ablehnen und sagen, was erzählt ihr mir? Insofern, obwohl es sehr sinnvoll sein kann. Also wie gesagt, zwei verschiedene Sorten von lernenden Systemen, überwachte lernende Systeme und selbstlernende Systeme. Entsprechend sind die Algorithmen auch unterschiedlich und wir werden auch verschiedene kennenlernen von diesen Dingen. Gut. Das war jetzt über Lernen, adaptive Systeme. Was kann man mit sowas anfangen? Was meinen Sie denn? Was kann man mit so einem Ding, was kann man damit machen? Mit solchen Selbstlernsystemen oder Überwachtlernsystemen? Anwendungen. Fällt Ihnen was ein? Ja?
Mustererkennung, also mal das sind vielleicht so Texterkennung.
Texterkennungssachen, ja, zum Beispiel. Noch eine Idee? Ja?
Spracherkennung.
Ja? Und was würden Sie machen? Also adaptive Systeme. Vielleicht zeige ich Ihnen mal ein paar typische Dinge. Ja, aber sagen Sie noch mal.
Zum Beispiel auf Ideen kommen, die ein Algorithmus entwickelt, die man aus einem, wo man eine gewisse Menge Daten oder zusammenhängende Daten reinsteckt. Der Algorithmus entwickelt etwas aufgrund seines bereits vorhandenen Wissens, worauf man aber selber spontan nicht gekommen oder nicht so schnell gekommen wäre. Zum Beispiel, da gibt es ja dieses Jeopardy-System, was da irgendwie mit der Versuchung ist, dass es auch
Also ein System, was beispielsweise die Regeln lernen kann von einem Spiel, beziehungsweise das optimale Verhalten in einem Spiel, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also Dinge, die durch Training angebracht werden können. Nun, was sollte man mit Training machen, was sollte man nicht mit Training machen? Wo sollte man normal ein Computerprogramm schreiben? Wo sollte man so ein System verwenden? Ich habe Ihnen ein paar Anwendungen mal, also einfach als einleitende Motivation mal zusammengestellt. Typische Dinge, wo man sowas verwendet. Alles, was ganz, ganz schnell gehen muss, wo man nicht nachdenken kann. Also Reizreaktionsgeschichten, die kann man ganz hervorragend mit sowas programmieren. Siemens hat damit die Stahlwalzstraßenregelung gemacht. Gerade wenn es ganz schnell Stahl gewalzt wird und der ändert sich in der Schichtdicke, der muss aber konstant sein. Aufgrund der Margen gibt es aber unterschiedliche Bedingungen. Da muss der Druck variieren, so dass es trotzdem immer schön glatt und schön gleichmäßig dick ist. Diese Stahlwalzstraßen haben die entsprechende Algorithmen eingebaut. Die funktionieren ganz gut. Adaptive Algorithmen, die das gelernt haben. Flugzeugsteuerung, zum Beispiel die Space Shuttle Landemanöver, die haben verschiedene Systeme ausprobiert und untersucht und haben gefunden, dass nur adaptive Systeme, die in Bruchteil von Sekunden die entsprechenden Umweltsensorreize richtig konsistent verarbeiten können, haben eine Chance, so ein Space Shuttle bei hohen Geschwindigkeiten sauber zu landen. Alle anderen Systeme, solche PD-Regler und sowas, was Ingenieure sich ausdenken normalerweise, sind zu langsam und zu unflexibel. Und deshalb verwenden die auch nur adaptive Systeme im Space Shuttle. Was gibt es noch? Ja, es gibt noch interessante Dinge bei unbekannten Abhängigkeiten. Beispielsweise Polymerchemie. Sie haben irgendwelche Strukturen und Sie müssen rauskriegen, wie muss man die Strukturen ändern, damit bestimmte Eigenschaften erfüllt werden. Also Dinge, die nicht unbedingt auf der Hand liegen. Sie können mithilfe von Trainingsbeispielen eine Systematik reinkriegen, die Sie vorher nicht kannten. Das System kann dann vorhersagen, so und so muss man machen. Beispielsweise gibt es Systeme in der Literatur, wo die aufgrund von reinen Röntgenbildern von DNA-Strukturen die dreidimensionale Struktur dieser DNA ermittelt haben. Und zwar nicht analytisch, sondern durch Training im Prinzip, konkret durch solche adaptiven Geschichten. Also analytisch unbekannte Abhängigkeiten, das ist ganz hervorragend. Das ist ein System, da steckt man was rein und man kriegt was raus. Das ist eine Blackbox. Man muss nicht wissen, wie man es genau macht, Hauptsache es kommt richtig raus. Analytisch nicht zugängliche Abhängigkeiten. Was ist das? Können Sie sich darunter was vorstellen? Nicht zugängliche Abhängigkeiten. Was könnte das sein? Nun, Abhängigkeiten, die von psychischen Faktoren abhängen. Da kann ich Ihnen ein konkretes Beispiel für geben. In Rüsselsheim gibt es eine Autofabrik. Und die Leute dort hatten ein Problem, dass sie die Gangschaltungen, die ausgeliefert wurden, leider ab und zu mit dem Wagen zurückbekommen hatten, weil es defekt klang. Die Leute hatten den Ahnung, ob die Gangschaltung ist kaputt, was soll, neues Auto, kaputte Gangschaltung, zurück, marsch, marsch. Nun, die Gangschaltung war nicht defekt, die klang nur defekt. Und der Aufwand, die Dinge dann wieder neues Gangschaltung einzubauen und so weiter und das Ganze wieder in Verkauf zu geben, ist unheimlich groß. Sie suchten eine Methode, die eine intakte Gangschaltung, die aber defekt klingt, von einer intakt klingenden, intakten Gangschaltung trennt. Und das ist also rein psychische Faktoren. Da können Sie nicht sagen, die Gangschaltungen mit, was weiß ich, so und so viel Newtonmeter müssen das und das. Das nützt nichts, die funktioniert ja, die klingt nur falsch. Nun, was man gemacht hat, man hat einfach die psychischen Faktoren eingegeben und gesagt, wir nehmen mal mit einem Mikrofon verschiedene Gangschaltungsgeräusche auf und spielen die Leuten vor. Und dann wurde ihnen gesagt, okay, was klingt defekt, was klingt intakt. Und dann hatten die daraufhin ein System so trainiert, dass es sofort ausgegeben hat mit hoher Wahrscheinlichkeit, das klingt defekt, das klingt intakt. Keiner weiß, warum das so klingt, aber man kann an dem konkreten Getriebe in der Produktion schon sagen, ob es so klingt oder nicht, und kann es dann nochmal nacharbeiten, ein bisschen rumschmirgeln, sodass das alles ein bisschen anders klingt. Und dann, sodass es dann akzeptiert wird vom Kunden und dann erst eingebaut wird. Also etwas, was Sie mit einem normalen Algorithmus gar nicht hingekriegt hätten, weil Sie gar nicht wissen, wonach Sie suchen müssen. Das sind analytisch nicht zugängliche Abhängigkeiten. Nicht nur, dass sie unbekannt sind, sondern prinzipiell sind nicht zugänglich. Sie können nicht in den Kopf reingucken und sagen, so klingt das, also muss die Gangschaltung so und so verändert werden. Sie müssen es also wirklich von außen her machen. Ergebnisverändernde Messungen auch. Wenn Sie irgendwo was drin, beispielsweise einen Sensor reinpacken wollen in irgendeine große Maschine, kann es sein, dass dieser Sensor bereits die Funktion der Maschine verändert. Druckmessungen innerhalb eines Strangs oder irgend sowas. Bei Extruder-Prozessen habe ich das mitbekommen. Das ist ziemlich problematisch. Besser ist es, Sie packen keinen Sensor rein, sondern Sie folgern nur, was der Sensor gemessen hätte aufgrund der Ausgabeergebnisse. Das sind die virtuellen Sensoren. Und das ist sehr interessant. Da sparen Sie erstmal Sensoren, die können nicht kaputt gehen. Und zweitens mal haben Sie bessere Ergebnisse hinterher. Also nicht zugängliche Abhängigkeiten. Was gibt es noch? Analytisch nur unter großem Aufwand bearbeitete, hochdimensionale Geschichten. Also alles das, was Ihnen eine Menge Probleme machen wird, das können Sie mit solchen Systemen einigermaßen in den Griff kriegen. Sowas Wechselkursabhängigkeiten und ähnliches. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, da weiter zu modellieren und entsprechend Theorien aufzustellen. Besser ist es, Sie versuchen diese hochdimensionalen Gesetzmäßigkeiten, das heißt viele, viele Variable, die alle aufeinander einwirken, gegeneinander wirken, das durch solche Systeme zu vereinfachen und die wesentlichen Dinge zu extrahieren. Die Systeme schaffen das, ohne dass Sie ihnen vorher sagen müssen, was konkret da gemacht wird. Ja, was noch? Statistische Analysen durch untrainierte Benutzer. Das ist das, was sehr gerne gemacht wird, und da muss ich schon ein Warnsignal einschalten zum Abschluss. All das, was ich Ihnen vorher erzählt habe, das ist sehr schön und sehr gut, läuft hinaus, dass man teilweise Analysen macht mit solchen Systemen, nur wenn man meint, ach, ich nehme einfach eins, packe alle Daten rein, es kommt schon was Gutes raus. Derjenige kann durchaus Überraschungen erleben, weil auch da sollte man genau hinsehen, was man tut und wissen, was für Systeme man überhaupt hat, welche Eigenschaften die haben und welche sie nicht haben. Wenn man da nicht genau hinguckt, kann man total falsche Dinge rauskriegen. Deshalb wird gerne gemacht, statistische Analysen durch Leute, die keine Ahnung von der Mathematik dahinter haben, aber mit Vorsicht zu genießen. Das muss nicht immer gut gehen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was gern mit reingeht. Gut, gibt es Fragen dazu? Ja?
Mit den Wechselkursabhängigkeiten waren auch so Mehrkörpersachen.
Bitte?
Mit den Wechselkursabhängigkeiten waren auch solche Mehrkörpergeschichten.
Ja, das ist richtig. Die Mehrkörpergeschichten sind im Grundprinzip das gleiche Problem von Wechselkursen. Wechselkurs A beeinflusst B, B beeinflusst C, C beeinflusst A. Wie würden die hinterher rauskommen? Sagen. Deshalb ist auch Wechselkursanalyse sehr, sehr schwierig. Und jetzt sind wieder Nobelpreise dafür vergeben worden. Einer, der wohl gezeigt hat, dass langfristige Prognosen nur möglich sind, so ganz generelle Tendenzsachen, aber kurzfristig das sehr, sehr unvorhersehbar ist. Also sehr schwierig. Trotzdem kann man ein paar Dinge rauskriegen, aber das ist ein anderes Thema noch. Gut, weitere Fragen? Ja.
Sie haben jetzt viele andere so wie adaptive Systeme genannt.
Genau.
Haben Sie typische Beispiele, wo man denkt, man könnte sie anwenden, aber man sollte nicht dann?
Also ich als Fan von adaptiven Systemen würde ich sagen, man kann sie überall anwenden, aber das ist ein bisschen zu viel. Ich würde, also rein von der Praxis her, würde ich sagen, wenn etwas super bekannt ist, analytische Abhängigkeiten, ganz klar, ganz einfach, Sie haben eine Datenbank und wollen ein paar Daten rausziehen, dann würde ich das nicht mit adaptiven Systemen machen, sondern ich würde ein Programm dazu schreiben. Ganz einfaches Programm. Also immer dann, wenn es alles glasklar ist, was zu tun ist, einfach genug und immer repetitiv dasselbe gemacht wird. Das ist sozusagen die grundsätzliche Sache. Sobald sowas wie Schätzungen reinkommen, so wie, dann ist es nicht mehr so. Dann sollte man sich adaptive Elemente noch mit integrieren. Also ich kenne einen Fall, wo einer versucht hat, zu erkennen, wie stark in einem Röhrchen ein Pegel hochgegangen ist. Das war also so ein spezieller Sensor, chemischer Sensor für Substanzen. Und man musste gucken, wo da die Grenze war zwischen der Reaktion im einen und dem anderen. Und dieser Farbveränderungsumschlag ist ein kleiner Teil im Röhrchen, man musste genau ausmessen. Der Fabrikant hat für diese Messung einen unheimlichen Aufwand getrieben, ich glaube, Millionen reingesteckt in Programme, die genau abscannen und dann Mittelwert nehmen und sowas. Das war nicht besonders gut. Und dann hat er schließlich noch eine adaptive Methode verwendet, die diese Schätzung aufgrund von mehreren Sensoren machen, die alle gleichzeitig gegeneinander oder miteinander arbeiten, wie man sehen will, und daraus dann ein gemeinsames Urteil zu bilden. Und das hat super geklappt. Da kamen sehr genaue Schätzungen raus. Also immer dann, wenn Dinge vage sind, immer dann, wenn Unklarheiten da sind, wenn noch nicht alles sauber aufgeschrieben werden kann, dann können Sie solche Dinge einsetzen. Und das ist in der Vielzahl von praktischen Problemen der Fall. Ich habe ein Beispiel, das könnte ich Ihnen noch mit mal präsentieren, wenn Sie es wünschen. Beispiel von einem Windpark. In Norddeutschland gibt es viel Wind und da musste man vorhersagen, wie viel wird dieser Wind an Leistung bringen. Das heißt, Input Wetterprognose, 3 Tage, Output Windenergieprognose. Das ist nicht ganz trivial, aber man kann aufgrund verschiedener Faktoren, Temperatur, Windgeschwindigkeit und sowas alles, kann man mit Hilfe von Beispielen aus der Vergangenheit ein System trainieren. Das war mal eine Aufgabe im Praktikum adaptive Systeme, die auch ganz gut gelöst wurde. Und da konnte man ziemlich gut vorhersagen, wie viel Energie angeboten werden wird. Basisweise nicht nur in 3 Stunden, sondern in 3 Tagen. Und das ist entscheidend für die Strombörse. Wenn man sagt, ich werde Energie anbieten, dann und dann, so und so viel, dann kann man einen Preis erzielen. Es ist also finanziell sehr, sehr wichtig, dass man solche Prognosen machen kann. Und die kann man aber analytisch sehr schwierig hinkriegen. Wenn man dann mit Differentialgleichungen anfängt, um die Windgeschwindigkeiten und die Einflüsse und so weiter, das hat nicht besonders gut geklappt. So adaptives System dagegen hat es gut rausgekriegt, diese Gesetzmäßigkeiten, die dann dahinter stecken, im Mittelwert. Gut, weitere Fragen? Also ist die Frage damit beantwortet? Keine adaptiven Systeme verwenden, wenn alles glitzeklar, simpel, einfach und schön überschaubar ist. Wenn es also deterministisch ist und ganz sauber abläuft, dann braucht man sowas nicht. Sobald es schmutzig wird, da ist es keine schlechte Idee, sich darüber Gedanken zu machen. Okay, damit, das war sozusagen die Motivation. Dann kommen wir mal zu den Grundlagen. Grundlagen von was? Nun, Grundlagen von adaptiven Systemen, aber in der Version viele kleine Einheiten. Also wir wollen mal versuchen, bei den Grundlagen Gehirne zu modellieren. Der Herr Mach hat mal so etwas gesagt wie, nur wenn ich etwas nachbauen kann, dann verstehe ich es auch richtig. Deshalb, unser Anspruch kann nur sein, ein Gehirn nachzubauen. Dann haben wir es auch richtig verstanden. Der Versuch, Gehirne nachzubauen, der ist schon seit 70 Jahren, existiert er schon. Und auf dem Wege dahin sind schon viele interessante Erkenntnisse gewonnen worden. Das heißt nicht, dass wir angekommen sind und es dauert sicher noch ein paar Jahre, bis wir ankommen werden, aber der Weg ist sehr spannend und interessant. Deshalb lohnt es sich mal, diesen Weg zu gehen. Fangen wir mal ein bisschen bei den Grundlagen an. Ich nehme an, Sie haben kein Biologiestudium im Hintergrund. Das heißt, ich kann Ihnen ein paar Dinge einfach so sagen, die vielleicht wichtig und interessant sein könnten für Sie. Nun, das hier, Sie kennen es aus Funk und Fernsehen und so weiter, ist sozusagen ein Modell eines Gehirns. Was Sie sehen, sind solche komischen Dinger, solche Spalten, solche Falten. Kann jemand damit was anfangen? Wissen Sie was? Warum gibt es die? Wozu sind die gut?
Vergrößern die Oberfläche vor dem Großhirn.
Genau, genau. Ein Gehirn können Sie sich vorstellen wie ein Tuch, was zusammengefaltet ist und reingestopft im Kopf. Mit anderen Worten, Sie haben eine große Oberfläche und die ist aber dann auf kleinsten Raum sozusagen komprimiert. Mit den anderen, das Gehirn besteht nur aus Oberfläche. Wenn man es mal durchschneidet, dann sieht man hier dieses graue Zeug, das ist Gray Matter, das sind die Zellen, die da drin sind. Die Zellen sind alle außen und dann gibt es noch hier in der Mitte sowas, das ist sogenannter White Matter, das ist nichts anderes als die Fortsätze dieser neuronalen Zellen, die Verbindung. Mit anderen Worten, das ist der Kabelbaum in dem ganzen Ding. Und hier außen sind die eigentlichen CPU-Zellen, die das Ganze in Gang halten. So kann man sich das vorstellen. Was interessant ist, es ist symmetrisch und Sie haben, die sind fast getrennt, diese Spalte geht hier voll durch, bis hierhin und hier nicht mehr. Das ist eine Brücke, das Corpus callosum. Und diese Brücke verbindet beide Gehirnhälften, ermöglicht die Kommunikation zwischen denen. Was passiert, wenn ich die durchschneide? Bitte? Nö, die können normal weiterleben. Man hat es gemacht. Es ist nicht aus Grausamkeit, sondern es gibt Leute, die haben epileptische Anfälle. Und um diese Erregungsmuster, die sich ganz weit ausbreiten, das ganze Gehirn umfassen, nicht nur zu Zuckungen führen, sondern durch massives Absterben der Neuronen zu beinhalten. Das heißt, die Leute haben eine geringere Lebensdauer nach ihren Anfällen. Um diese zu verhindern, man hat mal versucht, die Erregung zu verhindern, indem man einfach das hier durchschneidet. Und nachdem die Leute leben ganz normal weiter und man merkt erstmal gar nichts, dann hat man Tests mit ihnen gemacht, um rauszukriegen, gibt es einen Effekt, wenn das durchgeschnitten ist. Und man hat festgestellt, es gibt einen Effekt. Plötzlich haben die Leute zwei verschiedene Persönlichkeiten, je nachdem, welche man anspricht. Und wie kriegt man eine Kommunikation zu einer Hälfte und nicht zur anderen? Beispielsweise, indem man in der Mitte eine Pappe macht und nur ein Auge etwas sehen kann. Und das andere Auge sieht es nicht. Und Sie wissen, die Sehreize gehen rein und werden dann auf unterschiedliche Gehirnhälften projiziert. Das bedeutet, dass man die Leute in eine Situation versetzen kann, wo die eine etwas sieht und nur eine etwas hört, wenn man die entsprechend nimmt. Gibt man der einen den Befehl, etwas zu ergreifen und der anderen den Befehl, es nicht zu ergreifen. Und dann ist es interessant, weil dann die eine Hand etwas greifen will, die andere will es aber nicht greifen, die hindert die eine Hand daran, es zu ergreifen und die Leute sind sich etwas uneins. Das geht in diese Theorie, dass eigentlich, kann man philosophisch weiter überlegen, dass wir eigentlich aus vielen Persönlichkeiten bestehen, die alle miteinander kommunizieren. Jedes Stückchen ist eine Persönlichkeit, mit sehr kleinen Teilen nur, mit sehr speziellen Dingen und die Leistung, die wir eigentlich in unserem Gehirn haben, ist alles miteinander synchronisieren, inklusive mit einer Brücke von den zwei Gehirnhälften. Und Sie wissen, die Gehirnhälften spezialisieren sich mit der Zeit. Die eine Hälfte ist eher kognitiv, die andere ist eher, also kognitiv heißt in diesem Fall bei der Sprache, die andere mit 3D-Vorstellungsvermögen und so weiter. Die einen Leute werden Rechtshänder, die anderen Linkshänder. Das ist genetisch vorbestimmt, aber die Spezialisierung bedeutet, dass eine Verbesserung der Gesamtleistung, weil nur noch ein Teil für etwas Bestimmtes zuständig ist. Also interessanterweise, Schizophrenie könnte man sagen, da wird einfach eine Kommunikationsstörung zwischen Gehirnteilen. Wenn die Leute verschiedene Persönlichkeiten haben, die haben sie schon immer. Jeder hat verschiedene Persönlichkeiten. Nur wir merken nichts davon. Sichtbar für unser Bewusstsein ist nur die Illusion einer einzigen Persönlichkeit. Aber wir sind sehr tiefgründig. Manche Leute haben noch einen Gott drin, aber das ist ein anderes Problem. Ja? Es gab eine Theorie, die besagte, dass eigentlich so bestimmte Eigenschaften der Menschen in bestimmten Gehirnteilen zu finden seien. Sowas beispielsweise der Neid an einer Stelle und die Lebensfreude an einer anderen und Ordnungsliebe an einer dritten. Diese Theorien haben sich alle total absurdum geführt. Es gibt funktionale Bereiche. Das ist das. Diese funktionalen Bereiche kann man ziemlich gut sagen, das beispielsweise hier mal vergrößert, ist die Sehrinde, die ist fürs Sehen zuständig, spezialisiert auf Bearbeitung visueller Reize. Und die ist entsprechend unterteilt, je nachdem V1, V2 und so weiter, verschiedene höhere Sehvermögen. Kleinhirn, weiß man, ist für Koordination von Bewegungen zuständig. Also wir haben spezialisierte Teile unseres Gehirns. Wie sie genau funktionieren, ist alles noch theoretisch, gibt es Modelle, aber noch nicht abgesegnet. Also noch nicht alles so besonders klar. Vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, die Frage, beispielsweise unser Erinnerungsvermögen, wo ist das lokalisiert? Wo stecken unsere Erinnerungen? Eines der wichtigsten Dinge von uns. Wo? Sagen Sie es mir. Korrekt. Der Herr Lashley hat 1950, hat er gebracht, hat versucht, die genau zu finden, den Ort, wo alles abgespeichert wird. Rausgekommen ist, alles, was wir sehen, hören und so weiter, geht durch einen zentralen Kern in der Mitte und wird dann verteilt und wird ganz konkret angeordnet in bestimmten Mustern. Aber das ist total verteilt. Das heißt, wenn Sie hier etwas kaputt machen, heißt es nicht, dass eine Sache total ausfällt. Natürlich, wenn Sie hier ganz primär das kaputt machen oder visuellen Kortex kaputt machen, dann haben Sie Ausfälle im Sehfeld. Woher weiß man das, dass es da Ausfälle im Sehfeld, Ausfälle gibt? Wissen Sie es? Woher weiß man, welche Funktionen da überhaupt sind im Gehirn? Unfälle. Bitte?
Bei Unfällen,
wenn das gut gegangen ist. Ja, Sie hat noch? Das ist heutzutage der Fall, das ist etwas menschlicher. Die Forschung hat eigentlich angefangen, und ihr kennt es, am Anfang, nach dem russisch-japanischen Krieg, letzten Jahrhundert. Da wurden von den Russen nämlich ganz modernste Technik angewendet, Stahlmantelgeschosse, die ganz dünn und klein waren und die voll hochgeschwindigkeitsmäßig durchschlagen haben. Und ein japanischer Arzt, der dann die Verletzten betreut hat, hat gemerkt, dass bestimmte Löcher im Gehirn bestimmten Ausfällen zuzurechnen waren von seinen Patienten, und hat daraufhin dann gefolgert, dass das mit den Zentren im Gehirn zu tun haben muss. Also die ersten Karten vom Gehirn wurden von dieser Art von Fortschritt produziert. Gut, also im Prinzip heutzutage alles mit verletzungsfrei, MRT, also Resonanzphänomene. Teilweise wird es auch so gemacht, heutzutage bei Leuten, die Krämpfe haben, Epilepsie, dann wird aufgrund von EEG-Messungen wird rausgefunden, wo konkret das Ganze ist. Und dann wird beim Öffnen der Schädeldecke mit Elektroden vorsichtig stimuliert. Der Patient ist bei Bewusstsein, sagt dann, was er empfindet. Dann eicht man das ganze System und kann dann durch gezieltes Veröden von einem winzigen kleinen Teil innerhalb des Gehirns die Quelle dieser Epilepsie-Anfälle kaputt machen. Im normalen Fall merkt der Mensch da nicht viel davon, weil er sehr redundant aufgebaut ist. Die Erinnerung ist verteilt, nicht an einer Stelle, und hat aber dann keine Probleme mehr im Alltag. Das ist also sehr, sehr wertvoll für die Betreffenden, wenn sie da nicht mehr drunter leiden müssen. Gut, also alles in allem zu sagen, das Gehirn ist aufgebaut so, dass man nicht sagen kann, da sitzt die CPU, da ist der Speicher, so nicht. Sondern in einer ganz anderen Art und Weise mit vielen, vielen Elementen. Wir haben circa, wie viele Neuronen? Schätzen Sie mal, wie viele Neuronen gibt es eigentlich im Kopf? Bitte? 100 Millionen, das wäre dann 10 hoch 8. 100 Millionen sind 10 hoch 8, gell? Es sind 10 hoch 10. Wie viele Verbindungen gibt es zwischen denen? Schätzen. 10 hoch 14. Sie haben einen riesigen Teil. Also wenn Sie mal, das müsste man jetzt umrechnen auf das, was es so an Zahl von Sternen gibt. Wir haben eine riesige Anzahl von Verbindungen, die also das, was so bekannt ist, voll abdeckt. Also es gibt mehr Neuronen bzw. mehr Verbindungen in unserem Kopf als Sterne am Himmel, wir zählen können. Das ist also riesige Mengen. Erstaunlich, dass das Ganze funktioniert. Die Frage, wie es funktioniert, hat man damit angefangen, dass man erstmal angefangen hat, das zu zerschneiden. Dieses zweidimensionale Tuch hat also eine Struktur. Man muss nur mal in dem Tuch einfach diese einzige Schicht auffalten und einen Schnitt durchmachen. Der Schnitt sieht so aus. Und der ist je nachdem, was man überhaupt als Instrument verwendet. Das hier, da sieht man nur so eine Art von dunkle und helle Dinge. Das ist kontrastmäßig. Das ist Lichtmikroskop. Wenn man ein Lichtmikroskop nimmt und so ein bisschen anfärbt, dann kommt das raus. Wenn man die Färbemethode verwendet, ein bisschen anders, wo sich alles anreichert in den Zellkern, dann kommt das hier raus. Dieser Schnitt durch das Ganze ist das hier. Und erst wenn man eine neue Methode, damals war die neu, die zwar letztes Jahrhundert von Golgi erfunden, anwendet, da nimmt man Silbernitratkristalle und aus irgendeinem Grunde wachsen diese Silbernitratkristalle entlang der Nervenbahn. Und da kriegt man plötzlich solche Struktur, solche Netzwerke raus, die da sind. Dann kann man unterteilen in diese Schicht hier, diese Schicht beispielsweise, die weiteren Schichten und kann das Ganze etwas ordnen. Das war so ein ziemlicher Durchbruch von dem Herrn Golgi, als er das gefunden hat. Und heutzutage sind die Färbemethoden das Ein und Alles. Es gibt inzwischen auch Färbemethoden, wo man lebende Zellen anfärben kann, dass man aus einem Meer, aus einer Menge von Zellen eine einzige nur rausgreift und dann sieht, wie die arbeitet, wo da die Bahnen gehen, woher sie ihren Input kriegt, wo der Output lang geht und so weiter. Das war also ein großer Vorteil, dass man das geschafft hat. Gut, wie sieht das Ganze aus? Nun, der hat damals schon unterteilen können in verschiedene Arten von Zellen. Es gibt sowas wie das Ding, das sind sogenannte Sternzellen oder Gliazellen. Der wird bezeichnet so wie eine Art Klebstoff, meinte man. Inzwischen weiß man, die Dinger sind ziemlich wichtig, die machen die Energieversorgung. Wenn die nicht richtig funktioniert, dann ist der ganze Rest sehr stark beeinträchtigt. Dopaminversorgung und sowas ist ein heißes Thema für Parkinson-Patienten zum Beispiel. Was aber typisch ist, was auffällt, abgesehen von solchen sternförmigen Zellen, sind diese Dinger hier. Die kann man, sieht aus wie eine kleine Pyramide, die hier oben so einen starken Ast weg hat und die aber hier unten so ein bisschen weit sich verzweigt. Das sind die Pyramidenzellen und denen wird, hier ist auch nochmal so ein zu sehen, denen wird zugerechnet, dass sie das eigentliche neuronale Netz sind, mit dem wir denken. Pyramidenzellen, die sind relativ groß, größer als andere Zellen, aber das sind sozusagen Hauptakteure. Wie sieht so ein Ding aus? Nun, es hat einen Zellkörper, pyramidale Art, und dann hat es einen starken Ast, das sogenannte Axon, bei dem ist der Output, einen einzigen Output hat es. Der vermag sich verzweigen an alle möglichen Nachbarn, aber es ist ein einziger Output. Dagegen der Input, der ist ebenfalls verzweigt und der ist vielfältig. Und diese kleinen Zweige, die nennen sich Dendriten. Und jedes Dendrit, die haben so kleine Stacheln, sehen Sie diese kleinen Punkte? Das sind Synapsen. Das heißt, über wenn hier etwas rausgeht über diese Verzweigung, geht es an eine Synapse und die Synapse leitet den Reiz weiter in den Tritt und dann geht es beim nächsten Neuron in den Zellkern rein. Das ist sozusagen die Grundfunktion von solchen Pyramidalzellen. Wichtig, was man sich dabei merken kann, ein einziger Ausgang, viele Eingänge. So 200 bis 1000 Eingänge gibt es hier drin. Das heißt, die kommen, also wenn ein Neuron hat mit einem anderen Neuron ungefähr so 200 bis 1000 Verbindungsknotenpunkte, also 1:1, aber einen einzigen Ausgang nur, der natürlich an verschiedene andere reingehen kann. Was passiert da bei diesen Zellen? Wie funktionieren die Dinger? Wir versuchen also sagen, die kleine Einheit genauer zu fassen und die Funktionen festzustellen. Was können wir da rausbekommen? Nun, wir können mal was reinpieken. Einfach ein in die entsprechende Zelle etwas reinpieken und gucken, was wird da rauskommen. Nun, das Erste, wir pieken eine Reizelektrode rein und geben einen Strom rein und gucken dann am Ausgang, was man beobachten kann mit dem Oszilloskop. Das Ganze sieht so aus. Wir geben einen Reiz rein, einen Strom, und am Ausgang messen wir, das geht gerade so auf 50 Millivolt hoch, genauer gesagt hier minus 50 Millivolt vom Potential her, bleibt da, und wenn wir das weglassen, geht es wieder weg. Gar nichts. So, das war nichts Tolles. Und jetzt versuchen wir es mal mit ein bisschen größeren Reiz. Und da sieht das Ganze dann so aus. Der größere Reiz, statt hier so viel, haben wir so viel reingegeben, sobald er einen Schwellwert überschreitet, fängt diese Zelle an, so kleine Spikes nennen die sich, so kleine Aktivitätszacken abzusondern. Man sagt auch, sie feuert. Diese Nervenzelle feuert also mit einer bestimmten Frequenz. Die Amplitude ist konstant. Die Frequenz ist entscheidend. Wenn man sich das genauer anguckt, wenn man mal eingibt, bei diesem Membranpotential, dann sieht man, dass wenn das die Frequenz davon ist, und die Frequenz ist hier zu sehen, dann sieht man, dass diese Ausgabe von einem Neuron an solchen Spikes auf einen Eingang, auf ein Dendrit Ladung auslöst, Einheitsladung über diese kleinen Synapsen. Und diese Ladungen summieren sich. Und das bedeutet, dass das Zellkernpotential wird summiert, und wenn es weniger werden, hier gibt es also weniger und hier gibt es mehr Reize, dann gibt es weniger und dann mehr Reize, dann geht das Ganze entsprechend hoch. Das heißt, von der Frequenz, die so läuft, kriegen wir als Potential, was genauso läuft. Unabhängig davon, dass hier ja alles nur aus winzigen Nadelimpulsen besteht und sonst gar kein konstanter Input da ist. Das heißt, wir haben einen gewissen Code, einen neuronalen Code, der so funktioniert, dass er Eingabefrequenz zu dem Potential vorhanden ist. Wenn wir das Ganze uns angucken und sagen, okay, was folgt daraus, dann bekommen wir ein interessantes Modell. Das hier ist gemessen die Reizstromdichte. Wir hatten ja gesagt, Potential geht auch entsprechend hoch. Und dann der Impulsabstand, was resultiert. Und was wir sehen ist, je mehr wir reingeben ab einem bestimmten Schwellwert, umso mehr kriegen wir raus an Frequenz. Das heißt, die Frequenz oder die Signalintensität ist abhängig von dem Eingabe, und zwar linear bis zu einem bestimmten Punkt, und dann bleibt es konstant. Das hat man gemessen an solchen Riesenneuronen von Tintenfischen. Das ist eine ziemlich gute Approximation. Normale Neuronen funktionieren auch nicht viel anders. An dieser Stelle setzen wir ein und sagen, okay, wozu sollen wir jetzt die ganze Biologie noch modellieren, die dabei ist? Wir modellieren nur das Funktionsverhalten von dem System. Die Funktion ist so, dass eine ab einem bestimmten Schwellwert eine lineare Antwort da ist, die aber in eine Sättigung übergeht, ab einem bestimmten Punkt. Das heißt, das lineare Modell sieht so vor, dass wir sagen, das Zellpotenzial ist proportional zur Eingabespike-Frequenz. Die Eingabespike-Frequenz wiederum verursacht eine Ausgabespike-Frequenz und die ist wiederum proportional zum Zellstrom. In anderen Worten, wir haben die Ausgangsfrequenz ist proportional zur Eingangsfrequenz. Reine Linearität. Was an sich erstaunlich ist. So ein Neuron ist nichts anderes als linear. Trotzdem kann es aber Dinge, die durch Linearität gar nicht erklärbar sind. Und das kommt dadurch zustande, dass hier eine Begrenzung ist. Irgendwann ist die Feuerfrequenz begrenzt, weil die Zelle kommt nicht mehr nach mit der Versorgung mit entsprechenden Ionen. Der Molekültransport ist endlich. Die Versorgung ist endlich. Das heißt, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Es gerät in die Sättigung. Das kann nicht schneller feuern. Deshalb sind unsere CPUs, die wir im Kopf haben, die gehen so von 20 Hertz bis 1 Kilohertz und dann Schluss. Mehr Taktfrequenz gibt es nicht. Wir haben also nur CPUs mit 1 Kilohertz getaktet. Der Trick ist dabei die Masse. Wir haben sehr viele davon, alle laufen parallel. Und damit kriegen wir die erstaunlichen Leistungen, die bisher noch kein Computer nachvollziehen konnte. Was wir also deshalb wählen, ist zum einen ein lineares Modell. Was wir aber noch machen müssen, wir müssen es begrenzen an dieser Stelle. Das heißt, wir wählen ein begrenzt lineares Modell. Wenn es über einen bestimmten Wert geht, dann ist das limitiert. Und damit haben wir ein durchaus interessantes, einfaches Modell gefunden. Fragen dazu? Wir haben es also jetzt modelliert, die Biologie modelliert, durch ein einfaches begrenzt lineares Modell. Wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich gerne Sie etwas fragen. Meine Testfrage, wie lautet die mathematische Schreibweise für die begrenzt lineare Aktivität? Schreiben Sie mir die Funktion hin. Sie haben ein Blatt Papier vor sich liegen und einen Stift. Schreiben Sie es mal auf. 2 Minuten. So, wenn Sie es hingeschrieben haben, wer hat denn was hingeschrieben? Wer hat eine Idee? Ja? Kommen Sie kurz nach vorne, schreiben Sie es an die Tafel. Schreiben Sie einfach hin. Was ist Y? (1-1)/z. Wenn ich z jetzt...
Also als Alternative ja? Hätte ich jetzt vielleicht mal gesagt, x minus 1 durch z mal x, um da hier in einen anderen Bereich rauszukriegen.
Also Sie haben, Augenblick, wenn wir 1 durch z haben, das ist gerade sowas hier. 1 minus 1 durch z, das wäre dann sowas hier, richtig?
Genau.
Wieso ist das linear? Wir hatten linear. Begrenzt linear.
Okay.
Das ist aber nicht linear, oder? Okay, hat jemand noch eine andere Idee? Ja, kommen Sie.
Ich hätte jetzt einfach für sowas wie KZ-Rennen,
sonst. Ich glaube, da stimmen wir durchaus überein. So ungefähr. Das heißt, Sie sagen, in einem linearen Bereich zwischen einem niedrigsten Wert und einem höchsten Wert ist es alles linear. Sobald es über diese entscheidende, nicht Schwelle, kann man nicht sagen, sondern sobald es über diese entscheidende Maximum geht, dann wird es konstant. Und wenn es zu klein ist, dann ist es auch konstant. Also im Zweifelsfall ist es 0, dann linear, dann wieder 0. Das ist, ja? Dieser kleine Bogen, genau. Wir modellieren ja auch nur. Sie haben vollkommen recht. Es wäre schön, wenn man hier noch eine Funktion haben würde, die das Ganze so ein bisschen rund macht. Stimmt's? Haben Sie auch vollkommen recht. Solche Funktionen gibt es auch und die werden wir auch kennenlernen. Das ist, was ich Ihnen zeigen wollte, war der erste simple Ansatz, um die Verblüffung irgendwo klar zu machen. Das kann man auch linear modellieren. Erstaunlich, dass da große Teile linear sind. Dass, wenn es sich in die Nähe des Maximum geht, plötzlich so ein kleiner Bogen kommt, das ist dann noch eine Feinheit, die man machen kann. Aber in dem großen Arbeitsbereich, da wo das meiste stattfindet, da ist es simpel linear. Ja. Ja, minus Z-Max. Das ist für alles, was symmetrisch ist, zwischen Minus- und Pluswert. Wir können auch auf 0 das Ganze normieren und sagen, statt Minus S einfach 0 und hier, dass dann 0 rauskommt. Es kommt immer darauf an. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, solche Funktionen zu modellieren. Entweder sagen wir, wir bleiben im positiven Bereich, alles muss nur positiv sein, oder wir sagen, auch der negative Bereich ist zugelassen, die ganzen reellen Zahlen, nicht nur R+. Dann, je nach Modellierung, kann man unterschiedliche Bereiche festlegen. Dann wählt man auch unterschiedliche Funktionen S und auch unterschiedliche Aktivitäten, die dann reinkommen. Das ist, welchen Vorteil hat, kommen wir auch noch drauf, werde ich an der entsprechenden Stelle sagen. Aber gut, dass Sie es jetzt schon aufmerksam machen, man kann es auch anders modellieren. Und unsere Funktion, die wir vorher hatten, ging ja mit 0 los und nicht mit irgendeinem negativen Wert. Insofern ist das schon eine Verallgemeinerung, die aber nicht unbedingt an dieser Stelle gleich sein muss. Haben Sie vollkommen recht. Gut, das war jetzt unser Resümee von der Einführung Neuronenfunktion, Biologie. Wir haben also sehr wenig modelliert und wir werden noch sehen, dass wir durchaus ein paar Vernachlässigungen haben, aber uns trotzdem auf das Wesentliche konzentrieren können. Gut, kommen wir zu den allgemeinen Überlegungen. Modellierung konkret wie? Wir haben schon mal die Funktion modelliert. Jetzt modellieren wir das ganze System. Modellierung von solchen Systemen. Wie funktioniert das? Das Erste ist, dass wir uns klar machen, auf welcher Ebene wir überhaupt modellieren. In der Informatik gibt es sogenannte Granularitäten für parallele Aktivität. Und das Übliche ist, dass wir eine sehr grobe Granularität haben. Das heißt, wir haben eine Lastverteilung von Jobs innerhalb eines Computernetzwerks. Da werden die Jobs auf unterschiedliche CPUs verteilt. Grundvoraussetzung ist, dass sehr wenig Kommunikation zwischen diesen einzelnen Jobs ist. Sobald die Kommunikation ansteigt, ist das das falsche Modell. Dann sollte man das nicht wählen, weil die Kommunikations-Overhead so viel ist, dass es kaum noch eine Rolle spielt. Manchmal ist es besser, alle Jobs auf einem Computer zu haben, weil die Kommunikation zu stark ist und nicht auf mehrere Rechner zu verteilen. Wenn wir in die feine Granularität kommen, da haben wir sowas wie Threads auf Multi-CPUs. Da haben wir dann wirklich kleinere Einheiten, die Last ist nicht ein ganzer Job, sondern ein Stückchen von dem Job. Und wir verteilen es auf mehrere CPUs in einem stark vernetzten System. Was wir haben, ist nach unten hin, wir haben ein sehr stark vernetztes System, eine sehr feine Granularität. Und unsere Einheiten sind sehr einfach. Die Komplexität von hier nach hier nimmt ab. Hier müssen die ganzen Netzwerkbuffer, Computer und so weiter, Protokolle beachtet werden. Hier haben wir nur noch auf der CPU selbst diverse parallele Pfade. Hier haben wir fast nur Verbindungen und die Granularität ist sehr fein. Die Anzahl der Neuronen ist eben auch sehr groß. Die Funktionalität ist aber sehr, sehr simpel von jedem einzelnen Neuron. Das ist sozusagen mal auf so einem dimensionalen können wir sehen. Entsprechend sind die Funktionen noch unterschiedlich. Diese Dinge sind leichter parallelisierbar oder wenn man einen Algorithmus dafür hat, kann man sehr stark parallelisieren. Hat man einen Algorithmus dafür, heißt es nicht, dass sie hier drauf läuft. Da haben wir dann sofort Probleme mit der Parallelität und der Kommunikation. Gut, das ist sozusagen mal die Landscape, wo muss man diese neuronalen Netze einordnen im gesamten Modellierungscharakter, Vielfalt der Informatik. Wie modellieren wir nun konkret? Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Standardansatz. Wir haben hier ein einziges biologisches Neuron, mal hier so ein bisschen gezeichnet, sehr schematisch. Ein Zellkörper, verschiedene Dendriten, mehrere Synapsen, ein einziges Axon, also einen einzigen Ausgang. Den modellieren wir durch sowas hier. Wir sagen, wir haben einen Zellkörper, die Aktivierung Z, eine Ausgabe, die Aktivierung Y, und wir haben verschiedene Eingaben. Nun, wir modellieren hier so die 300 bis 1000 oder 2000 Synapsen, die von einem Neuron zu diesem Neuron gehen, mit einem einzigen Eingabe, mit einem einzigen Gewicht, nennen wir es W1. Das heißt, das ist die Eingabe von einem Neuron. Alle Aktivitäten werden zusammengefasst zu einem einzigen Ding. Das ist unsere Modellierung. Ein anderes Neuron hat eine andere Eingabe, wird mit einem zweiten Gewicht belegt und so weiter. Und die Gewichte sollen die Synapsen sein. Das heißt, je besser eine Verbindung ist, umso höher ist das Gewicht. Die Synapsen wandern, die lernen, man kann das auch nachvollziehen. Synapsen sind ja chemische Transmittereinheiten und die können größer werden im Laufe des Lernens und damit mehr Effektivität haben. Also die Synapseneffizienz ist etwas, was man in dem Lernprozess normalerweise hat. Und wir modellieren das, indem wir sagen, die Gewichte, die wachsen einfach an, wenn wir lernen, in unseren Algorithmen. Und unsere Algorithmen kümmern sich dann um diese Dinge hier zusammengefasst und nicht mehr jedes einzelne Neuron, jedes einzelne Synapsen-Dings allein. Wir können das Ganze also zusammenfassen und sagen, diese Eingaben fassen wir, ein Stück davon fassen wir zusammen zu einem Tupel, das kann man abkürzen mit so einem Vektorsymbol. Alles, was ich hier fett male, ist immer ein Vektor und wenn es nicht fett ist, dann ist es ein Skalar, nur als Notation. Und Sie können die ganzen Gewichte auch zusammenfassen, die W1 bis Wn, zu einem Gewichtsvektor. Und dann können Sie als Funktion sagen, wir hatten vorher nichts anderes als ein lineares Verhalten. Dann machen wir es doch so, hier kamen die ganzen neuronalen Impulse rein, wurden in dem Zellsoma aufaddiert, die Potenziale haben sich summiert, schließlich wurde die Schwelle überschritten und dann gab es hier eine Ausgabe. Das machen wir so, wir sagen, es gibt eine Eingabefrequenz, XI, ein Gewicht für die Eingabefrequenz, wie stark sie sich auswirkt. Und diese Eingabeaktivität wird dann gewichtet aufsummiert zu einem Z, Zellkörperpotenzial. Und dieses Z, das wird dann mit Hilfe einer Funktion abgebildet. Und da gibt es viele Funktionen, da kommen wir genau das, was Sie sagten, eine sogenannte Quetschfunktion, Squashing Function sieht dann so aus. Die hat hier so Rundungen, da Rundungen und da Rundungen. Und hier ist sie linear, in der Mitte stark linear, nur an den Enden nachher hat sie die entsprechenden Rundungen. Das sogenannte Quetschfunktionen, die wirken dann auf diesen linear summierten Term. Es gibt auch andere Ausgabefunktionen, sogenannte radiale Basisfunktionen. Als mathematische Konstruktion ist es sehr sinnvoll. Warum? Werden wir noch sehen. Nur, dass Sie es schon mal sehen, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Das ist das, was wir biologisch motivieren können. Das können wir nicht biologisch motivieren, aber mathematisch. Biologisch motiviert ist also sowas, diese Art von vorhin. Und da das so ein Neuron, was diese Art Funktion hat, so eine Summe, gewichtete Summe, dieses Zeichen hier, das ist ein griechischer Buchstabe. Wie heißt der? Bitte?
Sigma.
Sigma, genau. Aus diesem Grund nennt sich das ein Sigma-Neuron. Also wenn jemand von Sigma-Neuronen schwätzt, dann wissen Sie sofort, diese Form muss das Ding haben. So funktioniert es. Dann ist die Funktion festgelegt. Ein RBF-Neuron beispielsweise funktioniert mit sowas hier. Das ist ein bisschen anders. Wie genau, sehen wir noch in dem entsprechenden Kapitel. Also wir werden zuerst mal nur von Sigma-Neuronen reden und angucken, was die alles können. Das ist also eine sehr simple Form von Modellierung, sehr einfach, aber sie kann schon erstaunliche Dinge machen. Und wir packen das mal zusammen zu einer einzigen Funktion. Nun, wenn Sie Übungsaufgaben machen, dann ist es sinnvoll, dass Sie damit nicht nur rechnen, sondern dass Sie das auch mal programmieren, ausprobieren können. Dass Sie sich einfach so ein neuronales Netz mal programmieren. Wie macht man das? Wie programmiert man das? Nun, dazu müssen Sie einfach einen Code dafür schreiben und der Code ist sehr, sehr einfach. Beispiel für ein formales Neuron. Der Code, wie wird der aussehen? Hat jemand eine Idee, wie würden Sie sowas programmieren? Ja.
Ich würde eine Klasse schreiben, die so ein Neuron eben darstellt, die Eingabe, mhm. Die verbunden sein kann mit mehreren anderen Neuronen und die eine Ausgabe hat, wenn man sich
und,
stimuliert.
Also. Genau, und was ist da drin in der Klasse als Funktionalität? Richtig. Gut. Wie wird die Ausgabe ermittelt? Oder wollten Sie? Bitte? Richtig. Eigentlich ist es nur eine Funktion, die man in. Ja. Ja. Wir haben einfach nur eine Funktion. So sieht es aus. Sie sagen, okay, ich gebe Gewichte rein, ich gebe irgendwelche Werte rein, Eingabewerte, und dann bilden Sie das Produkt von beiden und summieren Sie es auf. Das ist eine simple Summe. Und dann geben Sie die Summe zurück. Das war's. Ja?
Aber die Summe ist auch nach oben limitiert, da war doch eben die Obergrenze.
Gut aufgepasst, kommen wir sofort hin. Das war jetzt erstmal nur, das hier ist Z. Wir reden nicht von S, wir reden von Z gerade. Z war nur die simple gewichtete Summe. Eine simple gewichtete Summe zu programmieren, das ist echt für Sie ein Klacks. Das kennen Sie ja, das ist nicht so das Problem. In anderen Worten, das ist bereits die Aktivität in so einem formalen Neuron. Das gesamte formale Neuron brauchen Sie nur noch die Ausgabefunktion. Da kommt das, was Sie sagen. Die Ausgabe ist gerade S, nennen wir sie, und als Eingabe gibt es Z. Z haben wir hier ausgerechnet. Und dann müssen wir nur noch sagen, wie das Ding funktioniert. Da kommt genau das, was ich vorhin gezeigt habe, als Beispiel. Linear mit einem K, muss ich überlegen, wie das K aussehen soll. Linear mit einem K und der Anstieg und dann oben begrenzt, unten begrenzt. Fertig. Das ist die ganz primitive, simpelste Ausgabefunktion, die Sie haben. Beides zusammen ist nichts anderes als ein formales Neuron. Programmiert eines formalen Neurons. Keine große Geschichte. Sie sehen, formale Neuronen zu programmieren ist sehr einfach. Und im Praktika hat sich eher immer herausgestellt, was die Schwierigkeit macht, ist es hübsch zu visualisieren, ein Bildchen zu malen und die Eingaben vorzubereiten und sowas. Aber die formalen Neuronen, das geht ganz fix, das sind nur wenige Zeilen, das ist nicht das Problem. Ja? Das ist die zweite Frage. Wie arbeiten wir mit den Dingern, dass die richtig funktionieren? Genau auf diese Frage möchte ich jetzt noch eingehen. Wir haben jetzt ein Neuron, formal abgebildet als Modell und mit Hilfe ein bisschen Code visualisiert. So geht das relativ simpel. Das können wir uns schnell programmieren. Wie geht es mit mehreren? Nun, da kommen wir auf eine interessante Konstruktion. Wir können nämlich sagen, wenn wir mehrere Neuronen haben und sie erinnern sich, Gehirn ist eigentlich nur ein Tuch, wo alle Dinger parallel nebeneinander sind, dann können wir doch mehrere Neuronen zusammenfassen zu einem Ding, sagen, das ist eine Schicht. Eine Schicht ist also eine Anzahl von Neuronen gleicher Funktionalität. Die haben alle die gleiche Eingabe und die Ausgabe geht parallel raus. In anderen Worten, wir haben von X1 bis Xn die Eingaben. Jede Eingabe geht an alle Neuronen, die da sind. Da sind so ein paar Pünktchen dazwischen. Und die Ausgabe kann man ebenfalls wieder zusammenfassen. Das ist dann eine Schicht. Und wenn man so eine Schicht hat, dann kann man natürlich fragen, wie ist der Code dafür, für so eine Schicht, wenn man also mehrere Neuronen hat, für so eine simple Art und Weise, die Dinge zu vernetzen. Können Sie sich das vorstellen? Ja? Von n Quadrat bei dem gesamten Ausrechnen.
Ja,
naja. Sie sehen, genau das, was Sie gesagt haben, ist relativ einfach zu machen. Das kennen wir schon. Das haben wir alle schon ausgerechnet. Was wir nur noch machen müssen, ist mit dem K über alle Neuronen drüber gehen. Für jedes K gibt es eine Ausgabe. Und das speichern wir und hinterher geben wir den Vektor von sämtlichen Ausgaben raus. Damit haben wir eine ganze Schicht abgebildet. Also nur mit ganz wenigen Zusatzsachen haben wir schon ein ganzes Netz, eine einzelne Geschicht, was an sich nicht weiter schwer ist. Und damit haben Sie schon eine Schicht, was die Aktivität reingibt, bearbeitet und rausgibt. Was ich Ihnen nicht gesagt habe, ist, wie diese Gewichte eingestellt werden. Aber das ist ein zweites Problem. Aber was Sie erstmal gesehen haben, ist nur die Aktivität von so einer Schicht. Typischerweise ist es so, dass man bei so Schichten unterscheidet zwischen Feed-Forward-Netzen und Feedback. Feed-Forward, da geht einfach die Aktivität durch und Feedback, da ist eine Rückkopplung nochmal außenrum. Nur ist das Ganze etwas problematisch, weil angenommen, Sie haben so ein Netz, geht es rein, geht raus, dann würde man sagen, das ist Feed-Forward. Wenn Sie aber mal innen reingucken, dann sehen Sie, ja, eigentlich ist es ja das. Da ist innen drin nochmal eine Rückkopplung drin und die Funktionalität ist an dieser Stelle vorhanden. Dann würden Sie sagen, nee, das ist aber ein Feedback. Und ob jetzt Feed-Forward oder Feedback, Sie sehen, das ist eine Frage der Definition. Der Definition, was für eine Einheit man betrachtet. Das bedeutet, Sie müssen sich überlegen, ist ein Feed, ist die Einheit das Ding hier oder ist die Einheit das Ding hier? Und je nachdem, was Sie als Einheit definiert, können Sie sagen, das ist etwas, wo die Aktivität durchgeht oder wo es nochmal Rückkopplungen gibt. Das ist nur zu diesem bekannten Begriff Feed-Forward-Netze. Das ist also ein relativer Begriff, da müssen Sie aufpassen. Ja? Nein, ist nicht beabsichtigt. Es ist nur, Feedback ist eine wichtige Möglichkeit, die tritt öfters, hören Sie öfters auf, und die macht die Sache teilweise komplizierter. Aber der Heizsensor, da haben Sie eine Vorgabe, und da haben Sie nachher dann eine Rückkopplung. Üblicherweise sind diese Architekturen bei Assoziativspeichern üblich. Dass man assoziiert also zu einem Eingabe etwas, was rausgeht. Und dann kommen wir auf die Richtung von dem Heizsensor. Das heißt, Sie können auch entsprechende Heiztemperaturen assoziieren. Aber das ist eher eine ganz allgemeine Architekturgeschichte. Die hat nichts mit dem Heizen zu tun. Gut. Jetzt haben wir also eine Schicht uns konstruiert. Und ich gehe also nochmal zurück zu der linearen Schicht. Die lineare Schicht sieht so aus, x rein, y raus. Die Frage ist, wie können wir das am besten beschreiben? Nun angenommen, wir haben diese Schicht ist rein linear, dann wissen wir ja bereits, wie hier die Ausgabe berechnet wird, nämlich als gewichtete Summe. Und die Ausgabefunktion ist die Identität. Da gibt es also keinen Schwellwert oder irgend sowas, sondern einfach nur durchgereicht, rein linear. Jedes von diesen Dingern können wir also hinschreiben. Das bedeutet, wir können sagen, y1 ist gerade das Skalarprodukt von dem Vektor x mit den ganzen Gewichten und bis ym ist das Skalarprodukt von dem Vektor x mit diesen Gewichten. Und dann liegt es natürlich auf der Hand, sagen, okay, das können wir noch zusammenfassen. Zum ganzen Vektor, die Ys fassen wir zu einem Vektor zusammen und diese Ws fassen wir zu einem großen Tupelfeld zusammen, zu einer Matrix. Und dann ist so eine lineare Schicht nichts anderes als eine Vektor-Matrix-Multiplikation. Und damit haben wir mit einer relativ einfachen Operation beschrieben, wie so eine ganze Schicht sich verhält. Eine lineare Schicht. Also eine lineare neuronale Schicht ist äquivalent zu einer simplen Matrix-Vektor-Operation, die wir direkt aufstellen nach unserer Modellierung. Einsehbar? Fragen? Ja?
Ist das auch biologisch motiviert, diese Schichten, die aufeinander aufbauen? Oder gibt es auch Querverbindungen dann von einer Schicht direkt zur übernächsten?
Es gibt Schichten, die kann man tatsächlich feststellen. Aber das, was Sie sagen, gibt es auch in der Biologie, dass also nicht eine Schicht nach der nächsten folgt, sondern dass zwar eine nach der anderen folgt, aber außerdem noch ein paar Abzweigungen gehen und zur übernächsten Schicht weitergehen. Also unsere gesamte Motorik ist beispielsweise so aufgebaut, dass wir sowohl in verschiedenen informationsverarbeitenden Schichten diese Bewegung immer abstrakter bis zu ganzen Bewegungsprimitiven hin kodieren, gleichzeitig aber auch direkte Wege existieren von unseren Sehnen beispielsweise zu den Motorzentren, weil wenn die Sehnen irgendwo ermüden, dann müssen wir trotzdem noch richtig laufen können. Wir brauchen also direkte Rückkopplung auch von ganz unten. Und bei schnellen Bewegungen, automatisierten Bewegungen, sind die direkt auch gibt es Feedback-Systeme, die unten drunter sind. Deshalb gibt es ja den Stehreflex, selbst wenn Sie eine spinale Lähmung haben im Rückenmark, kann es sein, dass die Feedback von den Muskeln und Sehnen hoch übers Rückenmark und dann praktisch wieder zurück, dass diese Regelkreise noch aktiv sind. Sie können sie zwar nicht von oben steuern, High Level ist tot, aber Sie können noch ganz unten etwas, Sie können noch gerade stehen. Sie können nicht laufen, aber Sie können gerade stehen und ganz langsam schlagsig laufen zu sagen. Das ist möglich zu lernen, wenn man diese Dinge noch aktiviert, diese Unterregelung trotz Lähmung im Gut, also das zur Frage, wie biologisch ist dieser Ansatz? Andere Fragen? Ja? Ja, Sie haben damit die Aktivitäten. Damit hätten Sie eine lineare Aktivität. Interessant ist das natürlich, das ist jetzt aber, na gut, kann ich an dieser Stelle schon sagen, angenommen, Sie haben noch eine Schicht danach, Sie haben mehrere Schichten, dann können Sie natürlich hier das durch eine Matrixmultiplikation ersetzen. Da haben Sie eine Matrixmultiplikation mit mehreren Matrizen und die können Sie einfach zusammenfassen zu einer einzigen. Mit anderen Worten, mehrere lineare Schichten hintereinander sind kein Vorteil, sondern bieten im Grunde genommen nur, die kann man ersetzen durch eine einzige. Damit die Sache interessant wird, muss eine Nichtlinearität rein. Und dann kommen wir wieder auf diese Funktion S, die darf dann nicht mehr Identität sein, muss eine sigmoidale Funktion sein, mindestens. Und wenn man das hat, dann kann man sehr viel damit machen. Also da hat man eine Menge Möglichkeiten. Interessant ist, ich werde noch mal drauf kommen, man kann sogar theoretisch zeigen, dass ein neuronales Netz aus zwei Schichten mit einer nichtlinearen ersten Schicht, also mit einer nichtlinearen Funktion bei der ersten Schicht, zwei Schichten mit Sigma-Neuronen, dass das jede beliebige Funktion beliebig dicht approximieren kann. In anderen Worten, egal welche Funktion Sie sich ausdenken, Sie können sie mit so einem System nachmachen. Das kann alles imitieren, was es überhaupt gibt an Funktionen. Jede beliebige. Da gibt es interessante Sätze dazu. Wie das funktioniert, ist dann eine zweite Frage. Entscheidend ist dabei die Überlegung, damit das funktioniert, muss es angepasst sein, adaptiv. Sie müssen die Gewichte irgendwie ermitteln. Sie müssen sie trainieren, Sie müssen sie lernen. Und wie man Gewichte lernt, da kommen wir noch drauf. Das ist die entscheidenden Algorithmen sind die Lernalgorithmen. Die Funktion ist sozusagen nur erstmal der erste Ansatz, damit überhaupt was passieren kann. Aber das Neue an diesem Ansatz ist nicht der Algorithmus, solche Funktionen zusammenzustellen. Ich meine, das können Sie hier mit einer Matrix-Multiplikation auch. Dazu brauchen Sie keine adaptiven Systeme. Sondern wie man diese Gewichtsmatrix hier rauskriegt, das ist das entscheidende Neue. Und das sind die grundsätzlichen Trainingsalgorithmen für adaptive Systeme oder allgemein für Machine Learning. Bei adaptiven Systemen passiert das verteilt, für viele, viele kleine Einheiten. Beim Machine Learning guckt man nicht drauf, da sagt man überhaupt, irgendwas wird gelernt, was auch immer. Das kann also und zwar meistens zentral an einer Stelle nur. Gut. Unsere Zeit ist abgelaufen als Vorgriff. Beim nächsten Mal werde ich eine kurze Modellierungswiederholung machen und dann kommen wir auf das interessante Thema Klassifizierung. Da kommen also die ersten Dinge rein. Was ist überhaupt eine Klassifizierung? Wie muss man sich das vorstellen? Welche Möglichkeiten haben Sie und welche Rolle spielen diese neuronalen Netze beim Klassifizieren? Für heute möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen, für alle Ihre Fragen, die Sie gestellt haben, fürs Mitdenken. Danke und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder oder bereits am Donnerstag. Danke.